wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 23. Dezember 2022, ein Tag vor Heiligabend. Andreas neben mir ist ein bisschen unruhig, der hat die vielen Päckchen gesehen und rätselt den ganzen Tag, was da drin sein könnte.
Genau, ansonsten habe ich auch gar nicht viel zu tun, sondern ich rätsel vor den Päckchen und genieße gleichzeitig den Tag, der gerade erwacht. Wir haben heute um die 0 Grad, aber es fühlt sich kälter an und es wird auch kälter sein heute noch, denke ich. Und wir erwarten heute Nachmittag so ein Schneegrieseln, das geht wieder los. Also der Winter scheint dann sich doch wieder zurückzumelden, pünktlich vor dem 24. Aber wir werden sehen, ob dann am Heiligen Abend dann auch der Schnee liegt.
Ja, schön wär's, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Ihr Lieben, gleich mal vorweg, dieser Podcast ist jetzt erstmal der letzte. Wir sind nach diesem Podcast im Urlaub. Wir sind hier und werden unsere Zeit in Ruhe hier verbringen, aber wir werden versuchen, nichts zu tun. Kannst du das?
Ich denke mal ja und ich glaube, ich warte da jetzt drauf. Ich meine, das waren ja doch 3 Jahre, wo ich werde. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wir haben seit 3 Jahren eigentlich keinen Urlaub mehr gemacht und auch so gut wie kein Wochenende, ne? So wirklich klares Wochenende hatten wir eigentlich nicht.
Nein, ich weiß. Also wenn wir mal einen Tag weggefahren sind, dann hatten wir schon ein ziemlich schlechtes Gewissen. Aber das ist völlig egal. Uns macht diese Arbeit sehr viel Spaß. Und wahrscheinlich ist es so, dass ihr uns dann schon am 2. oder 3. Tag fehlen werdet.
Ja, das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass einige geschrieben haben uns nach dem Motto, ihr werdet uns fehlen. Dann habe ich zu Eva noch gesagt, ich glaube, ihr uns auch. Aber wir werden das durchbringen, diese 3 Wochen, und dann werden wir wieder da sein. Und zwar am Freitag, den 13. Ja. Im Januar.
Das ist also unser erster Sendetermin wieder. Freitag, der 13. Ja, hast du gut ausgesucht.
Ja, wir glauben nicht an irgendwelche okkulten Hintergründe in diesem Bereich mit Zahlen, aber an dieser Kante freuen wir uns darauf. Dann sehen wir uns wieder in alter Frische oder hören uns wieder, so ist es besser ausgedrückt. Und mit voller Energie.
Ich möchte aber eins einräumen. Es ist gut möglich, dass wir uns zwischendurch melden. Also ich denke mal, mit dem Abendgebet werde ich auf jeden Fall mich nochmal bei euch melden. Da habe ich gestern, ich glaube, das habe ich gar nicht dazu gesagt, das letzte gesprochen. Und ja, und dann ist es so, dass auch du vielleicht, Andreas, du hast ja gesagt, falls irgendwas Wichtiges ist, dass du oder wir uns gemeinsam eventuell auch melden.
Ja, also ihr solltet dranbleiben. Falls geopolitische Veränderungen sich noch weiter konkretisieren, als es das jetzt schon tun, wir bewegen uns ja in einer ziemlich heiklen Zeit nach diesem Auftritt gestern zum Beispiel in Washington von Herrn Zelensky. Das trägt nicht unbedingt zum Frieden bei. Sollte sich geopolitisch etwas ändern, werde ich sofort auch dazu Stellungnahmen machen und natürlich auch in dem Bereich des drohenden Zusammenbruchs des Finanzsystems. Auch das ist sehr wichtig, dass dann eventuell noch schnell irgendwo reagiert werden kann.
Ja, oder eben wir machen Sonderpodcast. Also, aber wir haben eigentlich vor, schön in Ruhe zu sein, so wie ihr das auch tun solltet. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch. Ja, du hast es gerade angesprochen, Andreas. Herr Zelensky war in Washington im Weißen Haus. Und es gibt da unterschiedliche Reaktionen. Also bei den Hofberichterstattern in der deutschen Sprache war man sich einig, dass das alles super truper war. Die Daily Mail Großbritannien, die sind da schon ein bisschen kritischer. Jedenfalls zitieren sie zumindest jemanden wie den amerikanischen Fox News Moderator Tucker Carlson, der ziemlich geschimpft hat. Und ja, hier die Daily Mail bezeichnet die Leute, die auf Herrn Zelensky schimpfen, als rechtsgerichtete Kritiker. Auf jeden Fall haben sie ihn ausgeschimpft, den Herrn Zelensky, dass er bei diesem historischen Besuch im Weißen Haus und im Kongress, bei dem er ja leidenschaftlich für mehr Mittel zur Unterstützung der Verteidigungsanstrengungen plädierte, eine Art Kampfkleidung trug. Hast du das auch so empfunden?
Ja, natürlich. Das ist eine Symbolik, die nun wirklich nicht geht, weil man weiß ja, dass der Feind die Bilder sich auch ansieht. Und man muss ja einfach sehen, dass Russland mittlerweile der Feind von USA logischerweise sein muss, nach dem, was da momentan sich in Europa entwickelt. Und wenn dann einer der der kriegsführenden Staaten, das ist ja auch nur so eine Art Stellvertreterkrieg, der dort eben halt geführt wird aus meiner Sicht, und der dann in einer Kampfkleidung in Oliv auftritt, ist das natürlich kein Signal des Friedens, sondern eine Ansage und eine Symbolik nach dem Motto, wir machen weiter.
Er bekommt ja auch alles, was er gerne haben möchte an Waffen und an Munition. Für mich stellt sich das immer mehr als ein Desaster da, wenn ich das mal so sagen darf, denn wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Ich hätte mir gewünscht, gerade wenn es sich ja hier um eine, es geht ja um Europa, es geht ums christliche Abendland, und gerade das christliche Abendland könnte ja nun auch auf die Idee kommen, denn doch die Warnungen aus dem Himmel ernster zu nehmen und vielleicht die Gebote, du sollst nicht töten und so weiter. Natürlich gilt das genauso auch für die russische Seite. Da bombardiert man auch. Aber wäre es nicht gut gewesen, wenn man wenigstens versucht hätte, nochmal diplomatisches Parkett zu betreten?
Das wäre mit Sicherheit gut, aber wir wissen natürlich auch, und das wird von den Hofmedien natürlich virtuell begleitet und auch audioell wird es begleitet gewissermaßen, wenn wir sehen, dass dieselben Medien, die Hofmedien, noch vor wenigen Jahren erklärt haben, dass Herr Selenskyj einer der Oligarchen ist, einer der Personen, die offenbar Gelder veruntreuen, zu den korrupten Politikern gehört. Das waren Sondersendungen, die gelaufen sind in ARD und ZDF. Also ich sage hier nicht meine Meinung, sondern wir diskutieren dann hier die offizielle Medienlage, selbst der Hofmedien. Und wenn dann plötzlich die Hofmedien von 1 auf 2 umschalten den Hebel und plötzlich heißt er nicht mehr Wladimir Selenskyj, sondern Volomir und plötzlich ist er eben halt kein Korrupter mehr, sondern der Friedenskämpfer für Demokratie, dann muss man sich mal fragen, wer gibt den Hofmedien hier diese Anordnung? Und die sieht man eben halt sehr deutlich, die da jetzt entstanden ist. Und das ist einer der Hauptprobleme auch dieser Kriegsenergien, die weiter reingetrieben werden nach Europa, die mediale Unterstützung der Hofmedien.
Ja, es ist nicht so gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten, aber wahrscheinlich muss noch eine ganze Menge passieren. Wir hoffen nichts, was größere Ausmaße annimmt, damit viele vielleicht doch auch in den Genuss kommen, noch wach zu werden.
Gut, wir haben einen großen Vorteil, den wir sehen können, in Anbetracht der Show, die dort war. Es ist ja eine große Show gewesen. Das heißt, da gab es stehende Ovationen, da wurde dann die blau-gelbe Fahne dann im Parlament dann mehr oder weniger über dieses Brüstung gehängt und so weiter. Das sind für mich ganz starke Symbole einer schweren Angeschlagenheit, wenn jemand so auftritt. Wenn jemand einen strategischen Krieg führt, dann versucht er meistens, sich nicht in die Karten sehen zu lassen. Man erfährt auch nicht, wer sich gerade mit wem trifft. Und wenn dann solche Aktionen gestartet werden, so vor großen laufenden Kameras, wo die eingeladen wurden, die Kongressabgeordneten auf jeden Fall hinzukommen, weil ein großes demokratisches Event abläuft, so sind die Leute ja auch reingelockt worden, dann weiß man, hier muss also propagandistisch dringend nachgeholfen werden, weil offenbar die Sachlage unzufriedenstellend verläuft.
Ja, wahrscheinlich ist es so, und es gibt einige Stimmen natürlich auch in der deutschen Hofpresse. Bei der Tagesschau heißt es zum Beispiel in einer Überschrift, die Amerikaner machen, Deutschland redet. Und das ist hier ein Interview, das man geführt hat mit dem Experten für Sicherheitspolitik Mölling. Und der spricht von einer spektakulären Reise in die USA, und es geht um den Kongress, vor dem Selenskyj gesprochen hat, und er wird hier gefragt, was denn in seinen Augen überwiege, der symbolische Akt der Reise und des Empfangs oder die weiteren Hilfszusagen. Und Christian Mölling antwortet, also der ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und wird hier als Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik der NATO, der EU und Deutschlands vorgestellt. Und er ist der Ansicht, dass der symbolische Akt, die persönliche Begegnung und die Ansprache etwas anderes sind als ein Treffen per Videokonferenz. Und mit dieser Reise habe sich Herr Selenskyj in Gefahr gebracht. Er habe auf Englisch in der Muttersprache der US-Abgeordneten gesprochen Und er sagt, das macht in den Gesprächen den entscheidenden Unterschied bei der Atmosphäre aus, denn er wollte wollte die Zukunft absichern. Und dazu musste er wohl persönlich da erscheinen. Auf jeden Fall, Andreas, wird hier weiter ausgeführt, dass Herr Biden die Gelegenheit geschaffen hätte, Selenskyj da zu haben, der gegenüber der Öffentlichkeit einen Punkt setzen kann, heißt es hier, den er Biden glaubwürdig nicht machen kann. Es gehe um das Stilmittel der Authentizität. Und keiner kann natürlich das Anliegen der Ukraine so vortragen wie Selenskyj.
Naja, nun muss man einfach sehen, dass der Herr Mölling ja als Experte für Sicherheit und Verteidigungspolitik dargestellt wird. Und das suggeriert ja dem Zuhörer oder dem Zuschauer eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Objektivität. Wenn er aber gleichzeitig für die Sicherheitspolitik eingebunden ist, für die NATO und eben halt für die EU-Strategien, dann wissen wir, dass er kein objektiver Experte ist, sondern ein NATO-Funktionär. Und wenn ein NATO-Funktionär begleitet Kommentare zu irgendwelchen Aktionen, die propagandistisch begleitet werden, wo Staatschefs sich über Kriegsentwicklungen und weitere Rüstungsverträge auseinandersetzen, dann ist das natürlich keine Objektivität. Das ist eigentlich das Problem, was hier die Tagesschau macht oder eben halt die öffentlich-rechtlichen Hofmedien, dass sie eben halt keine Experten einladen, sondern ganz klar tendenziös geprägte Funktionäre. Das müssen sie ja machen. Und dann stell dir mal vor, der Herr Möller würde jetzt sagen, nach dem Motto, das ist alles völlig falsch und man müsste jetzt mit den Russen in die Verhandlungen gehen, weil da ist einiges von US-Seite schiefgelaufen. Das wäre unmöglich, dass er das machen würde. Der würde sofort abgesetzt werden. Mit anderen Worten, das ist einfach nur eine westliche propagandistische Darstellung, die hier nochmal unterstrichen wird von einem weiteren Propagandafunktionär. So ist meine Einschätzung der Lage.
Ja, Herr Mölling, der Experte, sagt auch, dass die Ukrainer großen Bedarf hätten an Munition und Flugabwehr. Um das zu bekommen, musste er da persönlich antanzen. Und weiter heißt es, das zugesagte Patriot-Luftabwehrsystem stellt vielleicht keinen Paradigmenwechsel dar, aber der permanente Fluss von Munition zur Flugabwehr ist weiterhin sichergestellt. Das ist entscheidend. Das klingt auch aber irgendwie so kriegskassenlüstern.
Ja, natürlich, es ist kriegskassenlüstern. Und diese Experten und NATO-Funktionäre arbeiten natürlich auch Hand in Hand mit der westlichen Rüstungsindustrie. Also ich meine, das ist kein Geheimnis, das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern das sind Fakten, die man nachlesen kann, wenn man weiß, wer ist CEO, wer ist Aufsichtsrat und wer sitzt in irgendwelchen Sicherheitsgremien in der Politik, die das Ganze nachher begleiten. Und insofern ist ein Paradigmenwechsel an der Kante nicht sichtbar, das ist richtig, aber das ist auch das Problem, denn wir bräuchten einen Paradigmenwechsel und nicht eine Erhöhung der Kriegsgefahr, indem man sagt, jetzt kommen neue Abwehrsysteme und Russland wird dadurch natürlich jetzt gezwungen werden, irgendwann diese Abwehrsysteme auszuschalten, bevor sie überhaupt zum Einsatz kommen. Mit anderen Worten, sie müssen dann am Boden zerstört werden und das wird dann ukrainischer Boden sein und das muss doch jeder wissen, dass das zusätzliche Risiken und Gefahren in sich birgt, zumal wir ja auch eine Erfahrung haben, dass ja viele der militärischen Ausrüstungsgegenstände, die Ukraine bekommen hat durch den Westen, ja auf dem Schwarzmarkt von der Ukraine wieder in den Handel des Westens gelandet ist. Also, dass da hintenrum offenbar auch Oligarchen noch Geld verdienen. Es ist alles so verheerend und vor allem ist am verheerendsten dabei die mediale Begleitung.
Ja, und hier wird auch von Seiten dieses NATO-EU-Experten Möller wird auch durchaus so ein Angriff Russlands in Erwägung gezogen. Die Tagesschau fragt ihn, die Ukraine warnt vor einer russischen Offensive noch in diesem Winter. Ist das ein realistisches Szenario? Ist Russland dazu überhaupt in der Lage? Und Mölling antwortet, die russische Führung hat gar keine andere Wahl. Putin hat sich in eine Zwickmühle begeben, indem er Gebiete annektiert hat, über die er gar keine Kontrolle ausübt, sondern im Gegenteil, er verliert sogar die Kontrolle darüber. Und dazu komme, dass man neue Soldaten rekrutiert hat. Auch wenn sie nicht die volle Kampfkraft mitbringen, Kann Putin nicht anders, als eine Offensive zu starten und zu versuchen, Gelände zurückzugewinnen? Also man scheint damit zu rechnen.
Also ich bin zu wenig militärisch wirklich spezifiziert, dass ich dazu was sagen kann, ob jetzt so etwas ablaufen wird. Aber die Gefahr liegt ja nun auf der Hand. Und eines ist definitiv sicher, dass die Russen kampferprobt sind im Winter. Also Kälte und Winter ist nicht unbedingt die abschreckendste Form, die den Russen momentan gerade zurückdrängt, sondern das sind ja die Mittel, mit denen Russland oft die Kriege gewonnen hat. Russland hat unglaublich viel Platz, auch sich zurückzuziehen und sich angreifen zu lassen. Das war ja in der Geschichte. Napoleon kann ein Lied von singen. Im Dritten Reich konnte man ein Lied davon singen. Die meisten Soldaten sind ja gar nicht erschossen worden oder getötet worden durch Waffen, wenn sie Russland überfielen, sondern die sind erfroren, schlicht und ergreifend. Also die Gefahr, dass mit den Methoden auch natürlich gearbeitet wird, ist relativ groß. Wir müssen damit rechnen, dass es eben halt zu einer neuen Eskalationsstufe kommt. Aber das Allerirrwitzigste finde ich, dass kein Gegenwort kommt aus europäischer Seite zum Beispiel. Ich meine, die gesamten europäischen Länder geraten in eine immer größer werdende Kriegsbedrohung rein. Ich glaube, das haben die Menschen noch gar nicht verstanden, dass die Bedrohung des militärischen Eingreifens immer größer wird. Und ich frage mich, wo bleiben eigentlich die Regierungsvertreter, die jetzt sagen, stopp, es geht um unser Volk, es geht um die Menschen, deren Leben hier gefährdet sein könnte und das Risiko steigt permanent an und da kommt eben halt nichts und daran erkennt man eben halt, wer wo wie eingesetzt wird.
Ja, Herr Müller, der Militärexperte, der spricht davon, dass Deutschland in diesem ganzen Spiel in einer Zwickmühle sei. Zum Beispiel auf die Frage, nehmen die jüngsten Zusagen der USA insofern die Europäer noch stärker in die Pflicht? Da sagt er ja, und insbesondere Deutschland ist jetzt wieder in der Zwickmühle, weil die Amerikaner im Alleingang einfach handeln. Die deutsche Seite hat im Streit mit Polen um die Weiterreichung von Patriot-Systemen an die Ukraine gesagt, das ginge nicht im Alleingang. Aber jetzt kommen die Amerikaner und machen es einfach, während Deutschland nur darüber redet. Und die Amerikaner bekommen auch ein Lob, weil sie sich zu ihrer Verpflichtung gegenüber der Ukraine jetzt wieder bekannt haben, diesen Krieg irgendwann zu einem Ende zu bringen. Für mich sieht's gar nicht danach aus. Und sie liefern ein Abwehrsystem, bilden dann auch noch Stützpunkte in Deutschland aus. Und da wird auf deutsche Befindlichkeiten wenig Rücksicht genommen. Natürlich, sagt er, können die USA auch auf einen großen Bestand zurückgreifen. Und die anderen Europäer haben zusammengekratzt, was sie noch haben. Aber, tja, Deutschland hatte ja auf die Verpflichtungen gegenüber der NATO verwiesen. Und darauf hat der NATO-Generalsekretär gesagt, dass das weniger wichtig sei als die Unterstützung der Ukraine. Und damit steht Deutschland auf verlorenem Posten.
Naja, man darf natürlich nicht unterscheiden, dass Deutschland näher an Russland ist als USA. Und dass die US-Amerikaner natürlich aus deren Sicht relativ locker sagen, oh, da ist der ganze Atlantik noch zwischen. Wenn es kracht, wird Europa das Schlachtfeld werden. Das wird denen natürlich dann letztendlich auch klar werden. Für mich ist eines wichtig. Wenn man wirklich Interesse hätte an einer friedlichen Lösung, an einer diplomatischen Lösung, dann würden immer wieder die Grundlagen für diesen Krieg diskutiert werden müssen. Warum ist der Krieg? Worum geht es eigentlich? Es geht überhaupt nicht mehr darum. Es wird nur noch plakativ gesagt, die Demokratie wird verteidigt. Punkt. Es wird erklärt, dass der Krieg im Februar 2022 begann. Beides sind Faktoren, die man nicht so einfach runterbrechen kann, weil alle Geschichten haben Vorgeschichten. Wenn wir Interesse haben, den Krieg zu beenden, müssen wir alle Seiten hören. Auch die Fehler, die Russland sagt, in ihren Aussagen müssen vom Westen ausgehalten werden. Genauso wie Russland die Fehler in den Aussagen der Westler aushalten muss. Daraus ermittelt sich dann eine Kontroverse, eine Diskussion. Und dann kann man auch letztendlich finden, durch Kompromisse einen Weg in den Frieden. Und das kann ich nicht erkennen, dass das hier gewollt wird.
Das ist wie in einer guten Ehe, ne?
Genau, wie in einer guten Ehe. So soll es sein.
Mhm. Ja, also Deutschland, sagt Herr Möller, versteckt sich hinter dem Argument der Bündnisverpflichtung, um nicht aktiver werden zu müssen. Und dabei seien andere NATO-Alliierte schon viel weiter. Die Unterstützung der Ukraine ist für viele eine Art der erweiterten Bündnisverteidigung, denn das, was an russischem Material in der Ukraine gerade zerstört wird, macht uns im theoretischen Falle eines Angriffs Russlands auf NATO-Gebiet keine Kopfschmerzen mehr. Insofern, sagt Herr Mölling, dient die Unterstützung der Ukraine der Sicherheit ganz Europas. Andreas, es gibt ja hier auch Kommentare, wo es hieß, wer Frieden will, muss Waffen liefern. Steht nicht eigentlich alles auf dem Kopf?
Das große Problem ist, wir reden hier über Deutschland. Und die große Maxime Deutschlands nach 1949 war, von Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Wo sind wir eigentlich gelandet? Und ich sehe dann einen Herrn Hofreiter, der fordert, Bomben liefern und niedermetzeln. Das sind wirklich Forderungen und ich sehe in seine Augen und ich denke, Himmel, wo bleibt denn das Mitdenken an dieser Stelle? Das macht mir wirklich große Sorgen, dass das Ganze runtergebrochen wird auf ein paar Vokabeln. Und an der Stelle ist es wichtig, nochmal, ich sehe mir an die Darstellungen aus Russland, ich sehe mir die Darstellungen aus USA an. Was mir eines auffällt ist, die russischen Darstellungen sind immer sehr komplex, sehr umfangreich und belegt mit unglaublich vielen Zahlen. Das kann aber heißen, dass die Zahlen durchaus auch mal nicht stimmen können. Überhaupt keine Frage. Aber dann sollte man die Zahlen widerlegen und sagen, das, was Putin, das, was Medvedev oder wer auch immer gesagt hat, stimmt nicht, weil Folgendes ist richtig und dann kommt die Korrektur. Stattdessen kommt aber mehr ein empörtes nach dem Motto, das stimmt ja gar nicht, das ist ja alles nur Propaganda. Die Propaganda, der lügt ja einfach. Und das ist doch alles nicht wahr, was er da erzählt, typisch. Und das war's dann. Das ist keine Argumentationsgrundlage. Auf der Ebene lassen sich keine diplomatischen Beziehungen führen.
Herr Popp, ich danke Ihnen für diese ausdrucksstarken Aussagen. Wir haben ein anderes Problem noch in Deutschland. Darüber hatten wir beide schon in dieser Woche gesprochen. Und zwar geht es um die neue Flüchtlingskrise. Wir hatten uns die Zahlen von der Chefin der Arbeitsagentur, Frau Nahles, angeschaut, die also wie aus dem linken Handgelenk ganz locker dargestellt hat, ja, letztes Jahr sind 1,1 Millionen geflüchtete Migranten, Asylanten nach Deutschland gekommen und 750.000 sind abgewandert. Und okay. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann ist es ja wahrscheinlich in diesem Jahr noch höher, diese Zahl. Und wir haben heute bei Pleiteticker gesehen, da sind wohl auch schon Zahlen veröffentlicht worden. Also es sollen in diesem Jahr 1,3 Millionen Menschen sein, die nach Deutschland geflüchtet sind. Und beim Pleiteticker heißt es, nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat Deutschland so viele Menschen in so kurzer Zeit aufgenommen. Aber worüber eben auch kaum gesprochen wird, das sind Probleme, die nicht 2015 gelöst wurden und auch jetzt schwer sind, gelöst zu werden. Das größte Problem ist, wie bei Frau Merkel auch, dass die Bundesregierung leugnet, dass das Land in einer Krisensituation ist. Wenn man sich Innenministerin Faeser ansieht, die ja auch versucht, ein bisschen zackig aufzutreten und sich zwar selber widerspricht, wie wir gerade wieder in einem Video gesehen haben, das eingestellt wurde, aber sie lässt sich da auf keinen Fall in die Suppe spucken.
Naja, die Innenministerin-Krise, die trifft da auf die Flüchtlingskrise. Das muss man ganz nüchtern mal so sehen. Und wenn wir darüber reden von 1,3 Millionen Menschen, das ist eine deutsche Großstadt, die in einem Jahr dazu gewandert ist. Und jeder weiß, wie eine Millionenstadt wirkt, wenn man dort durchfährt, mit den verschiedenen Stadtteilen und überall wohnen Menschen in den Häusern von oben bis unten. Und so etwas ist in einem Jahr dazugekommen. Dazu kommen die ukrainischen Flüchtlinge noch dazu. Die sind noch gar nicht damit drin gewesen, hattest du gesagt, ne?
Da kommen nochmal 1,1 Millionen dazu.
Also 1,1 kommt noch mit dazu, genau. Also das sind natürlich schon Bewegungen. Und davon zu sprechen, dass es kein Problem gibt, das ergibt sich schon aus dem logischen Menschenverstand. Aber ich frage mich manchmal, ob selbst eine Frau Faeser überhaupt noch rechnen kann. Denn ich weiß nicht, wo die Leute eigentlich wohnen sollen. Die stehen ja irgendwann auf der Straße. Und die Frage ist, das hatten wir neulich schon mal gesprochen, Wann kommt der Punkt, wo jeder, der eine eigene Immobilie hat und mehr als 50 Quadratmeter für sich selbst in Anspruch nimmt, nicht irgendwann als asozial gesehen wird? Das sind ja die Entwicklungen, die dahinter stehen. Und die Leute werden erst dann merken, wo der Hase hinläuft, wenn sie ihre eigene Bude verloren haben.
Ja, deine Lieblingshofberichterstatter, die Tagesschau, die haben da gestern etwas veröffentlicht. Also die Überschrift, die Zeltstädte wachsen, der Frust auch. Und es heißt ja überall, nicht nur in Berlin, sondern überall, dass die Unterkünfte voll sind, der Wohnungsmarkt ist leergefegt, Gastfamilien sind überlastet. Ja, es ist Berlin, sucht händeringend nach Lösungen, nutzt zunehmend die stillgelegten Flughäfen. Das wäre ja auch ein Grund, einfach ein paar deswegen noch stillzulegen, oder?
Naja, klar. Aber wir haben hier eine Situation, die suggeriert, als handelt es sich um eine Notlage, die vorübergehend ist und die dann wieder gelöst wird. Diese Zeltstädte werden ja bleiben die nächsten 30 Jahre. Das müssen wir ganz nüchtern mal erkennen, weil es gibt keine neue Wohnung, die gebaut werden. Die großen Wohnprojekte werden momentan zurückgefahren, weil die Finanzen es nicht mehr hergeben, die Stahlkonzerne nicht mehr wirklich existieren können, die Bewehrungen produzieren müssen für den Beton und. Das sind alles die Faktoren, die dazu führen, dass natürlich irgendwann die Leute sich daran gewöhnen sollen, in diesen Zeltstädten oder von mir aus auch in Fabriken oder in irgendwelchen Flughafengebäuden zu hausen, dahin zu vegetieren, menschenunwürdig, ohne Privatsphäre. Wenn das kein Stoff ist für Aggressionspotenzial, ja, was denn noch?
Ja, und hier heißt es eben auch, der ehemalige Flughafen Tegel, der ist Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine, die dann in Wohnungen weitergeleitet werden sollen, aber es scheint tatsächlich so gut wie keine Wohnungen mehr zu geben. Die Menschen warten monatelang, sind dann in provisorischen Bettenlagern, das sind Zeltstädte, da wird es jetzt auch nicht so warm sein. Vielleicht stellen sie die Heizung da ja auch noch runter, weil gespart werden muss. Und Andreas, neue Unterkünfte, heißt es, werden händeringend gesucht, damit diese Menschen auch ein bisschen mehr Platz haben und Privatsphäre haben. Und um ehrlich zu sein, mir tun diese Leute wirklich leid, aber mir tun natürlich auch alle leid, die jetzt feststellen, dass es mit diesen alten Freiheiten vorbei ist.
Natürlich, das tut einen sogar sehr leid. Und der Irrsinn, der dahinter steht, ist ja, dass die Menschen, die zum Beispiel aus den afrikanischen Ländern über das Mittelmeer geflüchtet sind, um in eine bessere Welt zu kommen, jetzt in einem Zelthausen, dieses Zelt natürlich alles andere ist als wärmeisoliert. Ich stelle mir vor, wie die Häuser alle wärmeisoliert werden müssen und noch eine Schicht drauf und noch mehr und kaum noch ein Hausbesitzer kann das bezahlen. Und jetzt wohnen die Leute letztendlich unter einer Zeltplane. Die müssen natürlich um ein Vielfaches geheizt werden, weil die können ja die Wärme gar nicht halten. Die verdunstet ja mehr oder weniger permanent durch die Zeltplane wieder raus. Das ist natürlich auch mit dem sogenannten Klimaschutz absolut nicht übereinstimmend. Und man merkt natürlich, dass diese Menschen aus Afrika in Afrika diese Heizung hätten gar nicht gebraucht, weil es da warm genug wäre. Also wäre doch der Umkehrschluss, anstatt einen Migrationspakt zu machen mit afrikanischen Diktatoren, so wie das Frau Merkel gemacht hat in ihrer Amtszeit, sagen zu können, wie schaffen wir es, den Leuten dort vor Ort zu helfen? Und das hat man nicht getan. Den einfachsten Weg nicht gewählt, sondern Opfer auf allen Seiten noch dazu geschaffen.
Ja, man wird sehen, wie das weitergeht. Wir haben oft schon erwähnt, irgendwann wird eine Notsituation ausgerufen werden. Und dann muss man wahrscheinlich zusammenrücken.
Naja, dann kommt die Situation, das ist doch ganz logisch, dass der Befehl von der Frau Ministerin für Verteidigung...
Die Christine, wie heißt, ich habe sie gerade vergessen.
Ich habe gerade den Namen. Die mit
Lamprecht.
Lamprecht, genau, die mit den Stöckelschuhen im Panzer. Die auf jeden Fall hat, das war ein Foto, was ich gesehen hatte, ich möchte hier nicht diffamieren, aber die hat dann den Marschbefehl ja bereits gegeben an die Bundeswehr und es gibt ja Carsten Breuer, der bereits mit der Bundeswehr auch schon Spalier steht, im wahrsten Sinne des Wortes, um entsprechend militärisch einzugreifen. Das heißt, die Bundeswehr nicht mehr zur Verteidigung des Landes, sondern zur Verteidigung der Politiker gegen das Volk, welches sich dann irgendwo verliert in dem Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und wenn man schaut, was Berlin so alles vorhat, ich meine, Berlin ist ja Regierungshauptstadt, da regieren Herr Scholz, und der Herr Habeck und die Frau Baerbock und die Frau Lemke und der Herr Özdemir, Andreas. Und da haben die jetzt ganz große Pläne, jedenfalls der Berliner Senat, der natürlich mit der Bundesregierung in dem Sinn nicht viel zu tun hat, aber irgendwie kennen sie sich alle und ziehen am selben Strang. Und dieser Berliner Senat hat jetzt einen Plan vorgelegt für den klimabewussten Stadtumbau. Wir haben neulich gesprochen über Oxford in Großbritannien, wo man ja die Menschen so in Abteilungen, in Regionen separieren will, aus Klimagründen, dass man da nicht ständig hin und her fährt, sondern dass man nur zu bestimmten Zeiten und für einen gewissen Zeitraum da raus darf und am besten zu Fuß und nicht mehr mit dem Auto. Und sowas hat man offenbar in Berlin jetzt auch vor. Also, es heißt, die Überschrift übrigens dieses Artikels, den wir hier vor uns haben, und der ist vom Tagesspiegel, also ganz politisch korrekt, Überschrift: Bitte im Kiez bleiben. Berlin beschließt statt der kurzen Wege für mehr Klimaschutz. Und da heißt es in dem Vortrag, in dem Artikel, die Berliner sollen sich künftig weniger zwischen den Kiezen bewegen. Das ist eine Maßnahme des Stadtentwicklungsplanes Klima 2.0, den der Berliner Senat am Dienstag auf Vorlage von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel von der SPD beschlossen hat. Ein Kernpunkt des Plans beinhaltet die sogenannte Stadt der kurzen Wege. Also, was sagen die bei der Stadtentwicklungsverwaltung? Die sagen, Bewohner von dichten Siedlungsgebieten, die verbrauchen nur halb so viel CO2 durch Mobilität wie Bewohner von Randbezirken. Und deshalb wurde erstmals definiert, in welchen Bezirken die Stadt der kurzen Wege mit vielen kleinen Kiezzentren mit vielfältiger Nutzung möglich sei. Und dafür sieht der Senat vor allem die innerstädtischen Bereiche im Berliner S-Bahn-Ring vor, aber auch die Altstadt, Spandau, Wedding, Tegel und so weiter und so weiter. Und das sind jetzt Maßnahmen zur Emissionsminderung und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Man will in diesem Zuge auch andere Bauweisen haben, kompaktere, mehr Nutzung regenerativer Energien und Effizienzsteigerungen im Bau ganzer Stadtquartiere.
Ja, da steckt natürlich unglaublich viel Potenzial in diesen ganzen Aussagen drin. Wenn man ausgerechnet Berlin auch noch zugrunde legt. Berlin hat ja mit der Zoneneinteilung vor nicht allzu langer Zeit ziemlich große Erfahrung. Da gab es eine englische Zone, eine amerikanische Besatzungszone, eine französische. Dann gab es die russische Besatzungszone, die dann späterhin zur DDR war. Vorher war es dann die Ostzone. Mein Vater hat immer noch Ostzone gesagt. Der war Baujahr 30. Und das ist genau die Situation, dass dieses Zonensystem jetzt wieder eingeführt wird. Das spricht für eine andere Art von Besatzung, nämlich nicht mehr die Besatzung eines äußeren Feindes gegenüber einem anderen Staat, sondern die Besatzung einer Weltpolitik mehr oder weniger gegenüber den Menschen auf dem Globus. Das ist eine völlig neue Form von Besatzungsstrukturen, die dahinter stehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen dann eben halt von einem Stadtteil zum anderen nicht mehr rüber können, das erinnert mich an West-Berlin. Wenn man früher nach West-Berlin wollte, als es noch in der DDR lag, die meisten wissen das gar nicht mehr, dann musste man über eine Transitstrecke auf diese Insel kommen. Das war ja auch so eine Zonenstruktur, wenn auch ein bisschen größer. Ich finde das gewaltig, dass man ausgerechnet in einer solchen Stadt, die historisch so geprägt wurde durch dieses Unrecht der Zoneneinteilung, dass man ausgerechnet es dort wieder macht.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen und es klingt und fühlt sich dadurch nicht besser an. Der Pleiteticker von Julian Reichelt, der hat sich auch wie wir kürzlich vorgestern mit der neuen EU-Klimapolitik beschäftigt. Die haben ja ein neues Emissionssparpaket vorgelegt, hatten wir drüber geredet. Und hier wird das folgendermaßen kommentiert, hier geht man einen Schritt weiter. Da heißt es, jetzt ist es offiziell, jeder Europäer wird zukünftig für seinen CO2-Ausstoß bezahlen müssen. Denkt man das Konzept weiter, dann wird klar, es ist ein erster Schritt zu einem emissionsbasierten Sozialpunktesystem. Und es heißt also, diese neue Einigung zum Emissionshandel wird unser Leben fundamental verändern. Durch die neue Regelung erhalten Unternehmen sogenannte Verschmutzungsrechte. Die Rechte sind nicht mehr als eine CO2-Obergrenze. Wer mehr ausstößt, muss zahlen. Und das gilt auch für private Haushalte. Da wird man eben auch für CO2 zahlen müssen, wenn mehr ausgestoßen wird. Und das geht auf die Kosten für Benzin, Diesel, Strom, Heizen. Alle Güter des täglichen Lebens werden steigen, denn alles erzeugt in einem der Produktionsschritte CO2. Die Verschmutzungsrechte sollen schrittweise sinken. Wer also nicht auf eine klimaneutrale Herstellung umstellt, wird schrittweise finanziell in den Ruin getrieben.
Ja, das sind natürlich Vorgaben, die Gewaltiges erahnen können, und man kann sich ausrechnen, wann der Mensch selbst mit seinem Atem bewertet wird. Denn wenn er ausatmet, dann ist er ja auch quasi ein Klimarisiko und mehr oder weniger ein Schädling der gesamten Erde. Und irgendwann wird es dann so weit kommen, dass jedes neugeborene Baby für den Familienvater als Schmutzfaktor gesehen wird, und dann muss er dafür eine CO2-Abgabe bezahlen, wenn er das Kind überhaupt noch behalten möchte. Da tun sich ja wirklich Abgründe auf in dem Gehirn, wenn man das mal ein bisschen versucht hochzudenken. Und wenn man dann noch weiß, dass wir keine Diskussion mehr haben dürfen, dass nämlich CO2 alles andere ist als unschädlich, sondern ein natürliches Spurengas, was als existiert.
Schädlich.
Und das als was?
Als schädlich.
Als schädlich, ja genau, als schädlich. Genau. Es wird als schädlich dargestellt, und das ist alles andere. Ohne CO2 gäbe es kein Pflanzenwachstum, ohne CO2 gäbe es kein Gemüse, wir hätten kein Getreide. Wir brauchen das. Die Kohlenstoffe, die wir dort finden, waren vorher in der Luft, auch in Form von CO2. Wir brauchen genau dieses Mittel. Wir wissen, dass in den großen Gewächshäusern die CO2-Begasungen stattfinden. In großen Flaschen wird dann das CO2 auf die Pflanzen raufgesprüht. Und warum? Weil damit die Ernte optimiert wird. Weil das nämlich eine Form von Dünger ist, weil jede Pflanze braucht es auch für die entsprechende Photosynthese. All diese Dinge dürfen nicht mehr hinterfragt werden. Das Narrativ steht, so unsinnig und falsch es mittlerweile ist und so oft es widerlegt wurde. Und alle Wahnsinn, der jetzt kommt, baut darauf auf. Und dann auch noch mit Paradoxien, dass es nicht mal aufgeht.
Ich frage mich immer wieder, wie kann man so etwas verhindern? Das fragt sich ja jeder. Jeder fragt sich jetzt, muss ich doch auf die Straße gehen? Muss ich mich verweigern? Wie siehst du das?
Naja, es ist natürlich so, es gehen viele schon nicht nur auf die Straße, sondern viele werden das Spiel einfach nicht mehr mitspielen. Das Problem ist, wenn dem System selbst die Energie entzogen wird, und das ist zum Beispiel das Geld. Wenn immer mehr Menschen zum Beispiel sagen, ich bestelle eben nicht mehr, sondern ich bezahle mit bar. Oder ich gehe beispielsweise irgendwo hin und kaufe mir keine Ware oder keine Dienstleistung mehr, sondern tausche sie. Es gibt immer mehr Gruppen, die sich zusammentun auf dem Land. Der eine ist Landwirt und der andere ist Automechaniker. Und eine Stunde Arbeit beispielsweise Landwirt entspricht dann einer Stunde Arbeit des Automechanikers. Und so können sie sich untereinander die Arbeit austauschen. Vielleicht ist der Landwirt jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, nehmen wir einen Malermeister. Ich lasse mir meine Wohnung durchpinseln und lasse da meine Wände neu machen. Und die Stunde, die er mir bezahlt, in der Zwischenzeit kann ich als Kfz-Mechaniker seine Inspektion bei seinem Golf machen. Und so fließt überhaupt kein Geld. Und damit wird das System natürlich ausgetrocknet. Das werden die Methoden sein, mit denen man sich dagegen stellt. Und ich glaube einfach, dass der innere Widerstand so groß ist. Und all dieses, was wir hier lesen, mit diesen Zonen, wenn ich sehe, dass es heißt, wir lassen noch mehr Flüchtlinge rein, was ja nicht mal Flüchtlinge sind, sondern es sind Einwanderer, das wird nicht mehr unterschieden, das sind alles Zeichen der Schwäche des Systems. Das System ist so schwach geworden, dass sie nur noch Unsinn produzieren muss, um die Menschen mit diesem Irrsinn mehr oder weniger abzulenken, weil sie dann glauben, ich komme da nicht mehr mit, die normalen Menschen, und deshalb höre ich einfach auf, danach zu denken. Wenn aber der Punkt kommt, dass die Leute frieren und anfangen müssen, sich um ihre Nahrung Gedanken zu machen, dann wird der Verstand plötzlich glasklar und geistesgegenwärtig, wird ein innerer Widerstand kommen. Und in dem Moment, wenn die Leute einfach nur sagen, ich mache nicht mehr mit, ist schon Widerstand da. Der Widerstand auf der Straße wird als aggressiv wahrgenommen. Der Widerstand des Nicht-mehr-Mitmachens ist etwas, wogegen sie nichts tun können.
Ja, ich hoffe, Ich hoffe, dass diese Entwicklungen bald kommen. Ich bin davon überzeugt, upsala, jetzt fängt er an zu randalieren, der Herr Popp. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Entwicklung erleben werden. Es ist eine Frage der Zeit und was wir jetzt hier durchstehen müssen, das ist vielleicht auch das, was wir uns selber mal irgendwann eingebrockt haben bei unseren Erdenwanderungen als Karma. Aber ich denke mal, wenn man in der Ruhe bleibt, in der inneren Stabilität, im Gottvertrauen, auch wenn es Bedrängnis gibt, auch wenn man dann halt sein Quartier nicht mehr verlassen darf, weil es ja CO2-Obergrenzen gibt und die erlauben das nicht, oder weil das Sozialpunktesystem das bei einem nicht mehr hergibt, weil man vielleicht auch ein bisschen kritischer gedacht hat. Es gibt so viele Freiheitskämpfer, die wirklich leiden mussten und wir werden hier alle, denke ich, noch eine Menge erleben. Das gilt ja nicht nur für Europa oder Deutschland, das ist hier genauso oder auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da blüht im Moment das linke Gedankengut, der Deep State und wir müssen mit diesen Situationen klarkommen und einfach in der Stärke bleiben. Also diese steigenden Preise, die jetzt hier mit dieser CO2-Obergrenze in Verbindung gebracht werden, das sind, so schreibt der Pleiteticker jedenfalls, kein Kollateralschaden der Klimaschutzpolitik, sondern in Wahrheit das Mittel zum Zweck. Es ist die volle Absicht des Gesetzgebers, Preise weiter in die Höhe zu treiben, denn dem Bürger haben Brüsseler Bürokraten schon lange die Mündigkeit abgesprochen. Der Bürger muss zu klimaneutralem Verhalten erzogen werden. Wer nicht folgen will, der wird dann mit diesem Sozialpunktesystem wie in China bestraft.
Ja, und genau das ist der Punkt, dass nämlich die großen Konzernbosse, alle wie sie da sind, natürlich dieses Spiel auch mitspielen. Und man muss sich immer fragen, wie geht das eigentlich? Ein Unternehmer zum Beispiel hat ja die Aufgabe, Gewinne zu machen. Und plötzlich schwimmen alle mit demselben Narrativ mit. Das ist das World Economic Forum ganz oben. Ich habe gerade mit dem Ernst Wolf auch nochmal darüber gesprochen. Wir haben ja dann unser Interview dann für den großen Kongress im März. Von dort aus findet ein großer Teil dieser gesamten Regierungsstrukturen statt. Und alle sind dort irgendwo gewesen und alle sind dort irgendwo drin. Ob das jetzt die Vorstände von den großen Konzernen sind oder ob das die großen Politiker sind mittlerweile. Es sind ausgesuchte Leute. Aber es gibt ja noch zum Beispiel Aktionäre, die wollen zum Beispiel eine Dividende haben und die Dividenden von ihren Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, die resultieren aus den Geschäftsgewinnen. Aber wie können die es hinbekommen, dass die Vorstände plötzlich sagen, nein, wir führen jetzt eine Politik, die uns weiter in den Abgrund reißt und damit die Dividenden für die Aktionäre verhindern. Das sind die großen Fragen, die jetzt momentan gestellt werden müssen, denn damit lässt sich die Maske auch des Systems herunterreißen.
Also, wie sieht man das hier in der Zukunft? Das heißt, denkt man die neue Regelung weiter, dann ist das der Prototyp eines auf Emissionsausstoß basierenden Sozialpunktesystems. Wer nachhaltig lebt, also kein Auto fährt und wenig fliegt, der muss weniger bezahlen. Und wer nicht, der wird durch Zahlungen bestraft. Mit der neuen Regelung werden 75% des Ausstoßes erfasst. Vor kurzem waren es noch 42%. Und es ist natürlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch von den Klimawandelhysterikern natürlich vorangetrieben, bald 100% der Emissionen ermittelt werden, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und das Zitat hier beim Pleiteticker, am Ende dieser absurden Logik würde man dann für das Ausatmen bezahlen müssen. Dieser Meilenstein der Umweltpolitik ist ein erster Schritt dorthin und das sagt auch Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, der auf Twitter diese neue Einigung zum Klimasozialfonds als Meilenstein in der Umweltpolitik bezeichnet hat.
Ja, und ich denke an Jürgen Trittin beispielsweise, der schon vor 20 Jahren gesagt hat, dass man die Atemluft eventuell besteuern müsste. Das ist also nicht ganz neu, diese Idee, sondern wir sehen, dass hier schon seit Anfang der 70er Jahre, als interessanterweise der Goldstandard geändert wurde, das heißt der Goldstandard des US-Dollars rausgenommen wurde, zeitgleich das World Economic Forum sein erstes großes Gathering hatte, also die große Zusammenkunft mit den wichtigsten Managern der Welt. Man muss sich fragen, wie ein 33-jähriger Klaus Schwab das damals überhaupt hinbekommen hatte. Wer stand da eigentlich hinter? Auch das wird eben halt Gesprächspunkt sein zwischen Ernst Wolf und mir dann. Und dann kam natürlich dann gleich kurz danach, ein Jahr später, der Club of Rome, der dann die Grenzen des Wachstums beschrieben hat. Und da haben wir auch schon diese Grundlagen dafür. Wir sehen Anfang der 70er Jahre mit Beginn der dritten industriellen Revolution, das war die Einführung der Computertechnik, der großen IT-Plattformen, das ist in den 70er Jahren entstanden. Seitdem ist im Prinzip dieser Weg jetzt da. Und was wir jetzt haben, ist nichts anderes, als dass der Sack zugemacht werden soll im Rahmen dieser exponentiellen Funktion, die da gelaufen ist. Aber wir sehen eben halt auch, sie wollen es jetzt mit einem großen Krach und mit einer Gewalt machen. Und ich glaube, das ist das letzte Aufbäumen, bevor es jetzt in sich zusammenkollabiert. In dem Moment, wenn die Leute frieren, wir dürfen nicht vergessen, Menschen sind beseelte Wesen. Wir haben einige Faktoren, die auf uns zukommen. Und das kann zum Beispiel sogar der Polsprung sein. Das könnte sein, wenn er denn kommt. Aus welchen Gründen auch immer. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Magnetosphäre und auch die Ionosphäre auf der Welt abnimmt. Und das heißt, die Strahlungen, die auf die Erde aus dem Kosmos fallen, ungehindert da den Menschen treffen und damit auch bestimmte Dinge auslösen können. Und ich glaube, das ist etwas, was auch eine Geistesgegenwärtigkeit wachküsst bei den Menschen. Die Menschen immer wieder deutlicher spüren, dass sie in der Schöpfung stehen. Und die Schöpfung gibt ganz klar vor, was richtig ist und was falsch. Es geht nicht um gut und böse, das ist viel zu individuell, sondern richtig und falsch. Und dafür haben wir etwas in uns und das nennt sich das Gewissen. Und das Gewissen meldet sich. Und bei vielen Menschen meldet sich das Gewissen. Und ich glaube, auch bei den sogenannten Tätern meldet sich das Gewissen. Es sind gar keine Täter, es sind Ausführer von okkulten Truppen, aber unterm Strich gesehen werden sie als Täter empfunden. Und es sind auch keine Opfer, sondern es sind letztendlich die Produkte ihrer eigenen Verhaltensmuster, die sich aus der Wechselwirkung ergibt. All diese Faktoren sind unglaublich wichtig zu verstehen und deshalb lesen wir mit dieser Vehemenz diese berühmten grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, weil dort die Schöpfungsarchitektur im Detail beschrieben ist, man quasi eine Anleitung für sein Leben ableiten kann und dann plötzlich die Dinge besser versteht und dann kommt der Punkt, wo man diese ganzen dramatischen Entwicklungen sieht und wird dafür dankbar und erkennt es als Gnadenakt. Das ist natürlich ein Riesensprung und für viele jetzt fast irrsinnig wirkend wahrscheinlich. Ich bitte da um Nachsicht, aber man kommt dann plötzlich in eine ganz andere Dimension auch des Verständnisses, weil nämlich die Empfindung und der Verstand plötzlich in einem Einklang tatsächlich verschmilzt. Nicht die natürliche und die künstliche Intelligenz, also der Verstand und dann noch ein künstlicher obendrauf, mit dem man steuern kann, sondern die natürliche geistige Aktivität, der Geist, das ist etwas anderes als der Verstand, und der Verstand als Werkzeug. Und wenn die miteinander verschmelzen, dann haben wir wieder genau das erreicht, wofür wir überhaupt geschaffen wurden. Und das ist genau der Punkt, den man spürt, dass der auf uns zukommt. Ich spüre regelrecht, wie das Licht immer stärker wird und wie dieses okkulte, irrsinnige Zirkuskarussell, was hier gerade läuft, vor unseren Augen zusammenbröselt. Und ich glaube, selbst die Spieler, die den Unsinn erzählen in den Medien, in den Talkshows und so weiter, die spüren ja selbst, die sind ja nicht alle doof, die spüren ja selbst, dass sie sich widersprechen. Die spüren ja selbst, dass es absurd ist, was sie machen. Sie können es versuchen, sich zu übertünchen, indem sie verdrängen. Und das Gewissen klopft immer wieder an. Das halten die nicht lange durch. Und wir merken, wie die Leute nacheinander auch wegkippen. Und ich spüre das richtig, dass wir jetzt momentan auf den Zenit zusteuern, wo jetzt wirklich mit Kröpfchen und Töpfchen sich die entsprechende Spaltung vollzieht. Und wer jetzt richtig steht, der hat eine, aus meiner Sicht, gute Zukunft, wie auch immer man die jetzt beschreiben will.
Kröpfchen, Töpfchen, schön gesagt. Ja, aber ich finde die Worte, die du gefunden hast, wirklich hilfreich, denn das ist das, was wir versuchen müssen. Wir haben vor 3 Jahren schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir eher wie der Adler in die Luft zu steigen versuchen, um uns einen weiteren Überblick, einen Weitblick zu schaffen, damit wir die Zusammenhänge besser erkennen können. Das gelingt tatsächlich, wenn man ein bisschen mehr weiß über die Naturgesetze. Wir wissen als Menschen zu wenig davon. Das haben wir festgestellt, seit wir diese grünen Bücher lesen, wo uns das erklärt, erläutert wird und wo wir selber in die Handlung treten, um diese Gesetze dann auch in unser Leben zu übernehmen und danach uns auszurichten, nämlich mit dem Licht, mit dem Strom von oben gehen und nicht dagegen. Was wir hier tun, ich meine, ein Krieg ist nie im Sinne des Lichtes, von welcher Seite auch immer initiiert. Er ist gegen Frieden, er ist gegen das Leben, er ist gegen die Harmonie. Das heißt, wir müssen aus den Kriegshandlungen rauskommen. Nun genügt es aber nicht, wenn wir den Arm ausfahren, den Zeigefinger auch, auf jemanden zeigen und sagen, der muss was ändern, sondern das Geheimnis liegt darin, dass wir etwas ändern müssen, wir uns ändern müssen. Wenn wir uns innen reinigen, den Herd der Gedanken reinhalten, dementsprechend auch unsere Handlungen, unsere Worte dem folgen können und wir immer mal wieder mit ein paar Rückfällen, aber merken, wie wir immer besser werden, wie wir uns daran gewöhnen, besser zu sein als vorher, dann ist der Beitrag, den wir leisten für den Frieden der Welt, größer, als man jemals denken könnte.
Und die Größe, von der wir hier sprechen, ist ja eine Situation, die man auch mit dem Verstand erfassen kann. Wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass die Erde einen Durchmesser hat von 13.000 Kilometern. 13.000. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Da passt ein paar tausendmal die Erde rein. Dann haben wir den Antares, der hat keine 1,4 Millionen Durchmesser wie die Sonne, sondern der hat 780 Millionen Kilometer Durchmesser. Dann haben wir Alpha Centauri mit 3,3 Milliarden und so weiter. Ich will damit sagen, wir haben Himmelskörper, die sind so groß, wenn man diesen Himmelskörper vergleichen würde mit der Erdgröße mit 13.000 Kilometer, dann wäre die Erde kleiner als ein Tischtennisball dagegen. Und jetzt müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Dass wir hier meinen, als Krümel im absoluten Nichts, im Unendlichen nahezu, ja, wir meinen im Prinzip die Welt hier aufzusteuern und zu diskutieren jetzt zwischen USA und China und Amerika und dies und jenes. Was soll denn das ganze Theater? Wir sollten vielleicht diese Adlerperspektive sogar universell, von mir aus sogar astronomisch mal kurz einnehmen, um dann natürlich wieder runterzukommen, dass das alles nur Relationen sind, das spielt auch nicht die große Rolle, aber um erstmal ein Gefühl wieder zu bekommen und dann in die Demut zu geraten, wie dankbar man sein darf, dass man hier auf diesem kleinen Mikrokosmos leben darf. Dass wir permanent belebt werden, dass permanent wir in einem System leben dürfen, welches uns sagt, wann wir atmen müssen, wann wir schwitzen müssen und so weiter. Denn wir bewohnen den Körper, wir sind nicht der Körper, wir leben in diesem Körper. All diese Dinge werden plötzlich bewusst. Und wenn man diesen Zusammenhang versteht, dann wird man plötzlich in einer, ich komme in so einer Situation, wo ich dann quasi auf die Knie falle und dankbar bin. Dann bete ich und ich sage, Himmel, ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Und wenn ich dann in dieser Ebene bin, komme ich plötzlich ganz anders klar mit diesem ganzen Firlefanz von wegen, dass ein Steuerrecht geändert wird und die Erbschaftssteuer raufgesetzt wird und irgendein Deckel für einen Gaspreis gemacht wird. Worüber reden wir hier eigentlich? Und wenn wir da wieder hinkommen, dann merken wir eigentlich erstmal, was für ein Trümmerhaufen da mehr oder weniger von Menschen glaubt, diese Welt herregieren zu können. Unfassbar.
Genau um das geht's jetzt hier in dieser Zeit auch. Wir sind im Nadelöhr. Wir haben alle unsere Fehler gemacht, sonst wäre kein einziger von uns jetzt gerade hier inkarniert. Denn dass so eine Art Endgericht beziehungsweise jüngstes Gericht stattfindet, Endgericht ist falsch, weil es geht nicht zu Ende, sondern die alte Zeit geht zu Ende. Die Erde besteht weiter und viele werden da auch durchkommen, viele natürlich auch nicht. Aber ich freue mich im Kongress vor allem auch auf einen Vortrag von Christopher Vasey, der einen Vortrag halten wird über die sogenannte Verstandesherrschaft. Und er wird wirklich anhand von ganz konkreten Beispielen uns aufzeigen, wie wir Menschen zugelassen haben, in die immer falschere Richtung geführt zu werden. Wir sind mitgelaufen, da gab es politische Entscheidungen, wir haben die Leute gewählt und diese Entscheidungen wurden nicht aufgehalten. Diese Gender-Debatte oder Woke oder Cancel Culture, um ehrlich zu sein, das Ganze gibt's schon seit 20 Jahren. Da habe ich mich schon vor 20 Jahren stark gemacht dagegen, damit die Schulen und die Bildungssysteme nicht überflutet werden damit. Aber letztendlich haben wir alle diese falschen Entwicklungen fast widerspruchslos zugelassen. So, und es gibt einfach eine ganze Menge Gründe für das Versagen der Menschen. Und das wird Christopher Vasey uns aufzeigen und wird uns auch natürlich die Lösungen dementsprechend sagen.
Und das ist das Großartige. Ich habe immer wieder mit Menschen Kontakt, die mich anschreiben, aus dem letzten Kongress, den wir hatten noch im August, der läuft ja dann über ein Jahr lang. Das ist übrigens in diesem Fall hier wieder genauso. Es ist nicht nur an diesen zwei Tagen im März, wo dieser Kongress live läuft, sondern es ist so, dass er ein ganzes Jahr danach immer noch in einem geschlossenen Bereich durch ein Passwort abrufbar machen kann. Und ich kenne einige, die mich angeschrieben haben, einige Menschen, die gesagt haben, ich habe Christopher Vasey jetzt schon x-mal gehört. Ich übrigens auch, einfach weil kaum jemand in der Lage ist, den ich kenne zumindest, so brillant die großen Zusammenhänge der Lebensfunktion, der Schöpfungsfunktion und der gesamten Lebensarchitektur so auf den Punkt zu bringen, wo man immer nur nicken kann. Er braucht keine Fremdworte dazu, sondern er ist in der Lage, die komplexesten Zusammenhänge in einfachster Form darzustellen, sodass jeder, ob Akademiker oder eben halt völlig ohne irgendwelche Abschlüsse, die man da auch nicht braucht an meiner Stelle, was ich glaube, dass man dann eben halt so viele Aha-Erlebnisse hat, dass man es kaum fassen kann. Und deshalb hören sich das Ganze manche auch mehrmals an. Ich denke, das wird hier auch wieder der Fall sein. Also wohlgemerkt, wer nicht kann an diesen Tagen oder dieses auch verschenkt beispielsweise. Es gibt ja auch einige Menschen, die sagen, ich suche jetzt mir noch schnell ein Weihnachtsgeschenk über einen Gutschein für zum Beispiel so ein Seminar oder solch einen Kongress, wie wir den dort haben. Das gilt, wie gesagt, für ein Jahr und kann so oft angehört werden und gesehen werden, wie man dann möchte.
Ja, ich habe zum Beispiel gestern ein Interview veröffentlicht hier bei uns im Kanal. Das habe ich geführt mit Herrn Dr. Ingfried Hobert, ein Facharzt für Allgemeinmedizin, aber eben auch ein sogenannter Ethnomediziner. Der hat heute mit mir gesprochen über den fehlenden Hustensaft und den fehlenden Fiebersaft und die angeblich vielen kranken Kinder. Und er gibt da ganz tolle Empfehlungen, dass wir das alles gar nicht brauchen, aber das Allerwichtigste eben sei, bitte, bitte, wenn das Kind krank ist, es nicht ins Auto zu schluren und durch die Gegend zu zerren und in völlig überfüllten Wartezimmern zu sitzen, sondern das Kind ins Bett geben, viel Flüssigkeit geben, viel Liebe geben und erst ab 39,5 überhaupt mit Wadenwickeln anzufangen. Hobert sagt, es ist sehr wichtig, dass Fieber da ist, denn das Fieber ist ja eine Soldatenarmee, die die Immunabwehrkraft im Körper wieder aufbaut und aktiviert. Wir wissen auch darüber nur noch viel zu wenig. Wir haben ja oft gesprochen über Huflattich, den wir sammeln können und daraus einen Hustentee machen können oder ein Hustenelixier, eben den Huflattich anzusetzen. Wir haben das alles hier und wir nutzen das auch. Und wenn man so etwas nutzt oder zum Beispiel das Grippepulver von Hildegard von Bingen, Also Vikat Strelo hat da neulich auch in einem Interview was gesagt. Wir stellen dieses Grippepulver hier auch hin und wieder ein. Da heißt es Pilogrip, das ist ein anderer Hersteller, aber genau das gleiche Rezept von Hildegard von Bingen. Strelo ist, glaube ich, ausverkauft, hat er erzählt, für diesen Rest des Jahres. Und wir haben das immer dabei. Und sobald der Hals kratzt oder man eine Schniefnase hat, ja, dann nimmt man das und dann geht's auch gleich wieder besser.
Ich habe das ja gerade gehabt vor 2 Tagen. Da merke ich schon wieder, na, da bahnt sich so etwas an, so mit meinem Hals. Und dann, ja, dann muss ich einfach nur kurz meine Eva ansprechen und dann wird da ganz schnell ein Kraut zusammengemixt. Im 15. Jahrhundert hättest du wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt mit deinen Tätigkeiten. Aber, und dann bekomme ich eben halt da meine Mixtur. Und dann sind das irgendwelche Wurzeln aus unserem Garten, die dann zusammengebraut werden mit irgendwelchen anderen Teilen. Ich weiß nicht mal manchmal genau, was da drin ist, aber ich weiß eines. Ich habe relativ schnell meine Situation wieder im Griff und ich bin ja so einer, der tatsächlich auch früher von der Schulmedizin ja überzeugt war. Was heißt überzeugt? Ich habe sie nicht hinterfragt. Ich bin ja jetzt schon seit 10 Jahren gar nicht mehr beim Arzt gewesen. Das soll aber nicht heißen, dass eine ärztliche Aufsuchen eines Arztes jetzt sinnlos wäre, um Himmels Willen. Ganz besonders, wenn akute, schwere Situationen wie schwerste Erkrankungen auftreten oder auch Unfälle vor allem auftreten. Aber viele Dinge lassen sich im Vorfeld schon regeln. Und mir hat mal ein guter Arzt gesagt, wenn ein Arzt sagt, du bist gesund, dann hat er einfach nicht lange genug untersucht. Und das ist genau der Punkt. Und wichtig ist, wie man sich fühlt, wie man mit seinem Körper umgeht. Und dann kann man schon sehr, sehr vieles erreichen. Und das ist jetzt nicht gegen Mediziner natürlich, sondern einfach nur in bestimmten Situationen braucht man sie. Aber nicht pauschal im Rahmen unserer Vollkasko-Mentalität, dass man wegen jedem Firlefanz dorthin läuft.
Ja, wegen Kopfschmerzen oder wegen schniefender Nase, vor allem die armen Kinder, bitte nicht dahin schleppen, sondern erstmal zu Hause ja behandeln. Dieses Video übrigens, das wird nochmal in längerer Form erscheinen. Das ist bei YouTube Wissensmanufaktur hochgeladen. Und was ich sehr spannend finde, darunter gibt's eine ganze Menge Leserkommentare. Und ganz viele haben ihre Hausmittelchen, was die Mama früher gemacht hat und was sie selber bei den Kindern machen. Zwiebel auf die Ohren und all solche Sachen. Heiße Kartoffeln ins Genick. Das gibt es. Und das sind Sachen, die auch funktionieren. Und unsere Großeltern hatten das alles noch drauf. Das heißt, innerhalb von 2 Generationen hat sich die Welt völlig verändert. Und wir sind eigentlich in die Unfähigkeit hineingewachsen.
Ja, und gesünder sind wir nun auch nicht gerade geworden. Und wenn man sich die Menschen so anguckt, durch Fehlernährung und all die Dinge, dann merkt man, wo die eigentlichen Ursachen sind. Früher war es so, dass der Arzt gefragt hatte, was fehlt Ihnen? Heute fragt er, was haben Sie denn? Und wenn man sagt, man hat irgendwelche Schmerzen, bekommt man ein Medikament. Und früher hat er gefragt, was fehlt Ihnen? Und dann kam er relativ schnell zu dem Ergebnis, es fehlte meistens Bewegung und frische Luft. Und so konnte man dann im Prinzip seine Gesundheit auch wieder auf Vordermann bringen. Aber wir sind eben halt heute in einer Situation gelandet, wo Medizin Geld verdient. Da geht's um Profit und überhaupt nicht mehr um die Gesundheit. Das weiß nun wirklich jeder, der unseren Kanal kennt. Da sind ja alle ziemlich auch ähnlich offen und mittlerweile freidenkend. Aber genau hier liegt die Ursache.
Übrigens, wenn ihr feststellt, wir kommen mal wieder zu einem Thema jetzt. Ja. Wenn ihr feststellt, dass euer Mobiltelefon irgendwie nicht wirklich empfangsbereit ist, wenn ihr schwer was raussenden könnt, wenn ihr Bilder nicht öffnen könnt und so, dann wundert euch nicht. Das wird in Zukunft wohl öfter so sein. Und das hat auch was mit der Energieknappheit, mit der Energiekrise zu tun. Und da gibt es einen Artikel, da gehe ich mal ganz kurz mit euch rein. Der ist erschienen auf dem Portal Inside Digital. Und da wird uns berichtet, dass die Telekom, Vodafone, O2 und alle anderen ihre Netze auch tagsüber ruhig mal abschalten dürfen. Und zwar haben sie den behördlichen Segen. Zeitweise dürfen sie das abschalten, denn damit sollen sie Strom sparen. Und was bedeutet das jetzt für den Einzelnen? Also vielleicht mal ganz kurz, vielleicht kannst du das mal erläutern, Andreas, wie so ein Signal übertragen wird, was das bedeutet.
Naja, also damit die Mobilfunksender ein Signal übertragen und man dann mit seinem Smartphone überhaupt telefonieren kann, braucht man die Sendemasten. Das heißt, die Sendemasten brauchen wiederum auch Strom, und zwar sehr viel Strom. Denn an nahezu jedem Standort befindet sich ja die aktive Technik, die aus dem per Glasfaser angelieferten Signal ein sendefähiges HF-Signal macht. Und diese aktive Technik und die aktiven Antennen brauchen permanent Strom. Und das in zigtausendfacher Ausfertigung allein in Deutschland. Vodafone betreibt ja nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 26.000 Mobilfunkstationen. Die hauen natürlich was an Strom weg. Bei der Telekom sollen es um die 30.000 sein, bei der O2 ungefähr 28.000, vermutlich sogar mehr. Wie also nun bekannt wurde, dürfen die Mobilfunkanbieter die Anlagen aber teilweise herunterfahren und so den Stromverbrauch reduzieren. Das heißt, auch tagsüber. Also das Problem ist, wenn ich beruflich darauf angewiesen bin oder Notfälle habe, dann wird das Ganze eben halt eng. Also wie verschiedene Medien jetzt unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa berichten, hat die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde über die Netze ihren Segen dazu gegeben. Es geht also dabei nicht um die komplette Abschaltung von Stationen, sondern um das Reduzieren der Sendeleistung bei bestimmten Frequenzbändern. In aller Regel sendet ein Sendemast nämlich nur auf einer Frequenz, nicht nur auf einer Frequenz, sondern auf zahlreichen unterschiedlichen. Also entscheidend ist beispielsweise, dass die Notfallfrequenzen mit Sicherheit laufen werden, aber der berufliche Einsatz zum Beispiel könnte natürlich schon irgendwann ein Problem werden.
Ja, diese Meldung habe ich rausgesucht, weil ich merke das in letzter Zeit übrigens auch hier, ne, dass einfach, dann kannst du einfach einen Artikel nicht laden und dann auch auf dem Laptop nicht und dann kannst du versuchen, irgendwie noch den Hotspot dazu zu nehmen. Es geht trotzdem nicht richtig und
hart. Jetzt haben wir Glasfaser ab nächsten Monat hier.
So, ja, da sind wir natürlich fein raus. Aber Andreas, für mich fühlt sich das schon wieder so an, als ob auch hier nun Einschnitte gemacht werden. Die Freiheit der Menschen, die bestanden hat, die Ziele immer größer, immer freier, immer höher, alle rückgängig gemacht werden und das Ganze wieder zurückgefahren wird.
Ich denke mal, man hat auch ein bisschen Angst davor, dass wenn die Menschen auf die Barrikaden gehen, die Schweigemauer gebrochen ist und die Menschen großflächig erkennen, dass ein gigantischer Betrug vorgelegen haben könnte. Ich bleibe hier im Konjunktiv. Und die Menschen auf die Straße gehen, dann wissen wir, wie das läuft. Nämlich über irgendwelche Nachrichtendienste, also SMS oder über Twitter oder Twitter wahrscheinlich weniger, WhatsApp wird wahrscheinlich auch weniger, wahrscheinlich wird Telegram überbleiben. Und wenn man dann natürlich diese gesamte Internetgeschichte und die Funkanbieter mehr oder weniger runterfährt, dann bedeutet das natürlich auch, dass es Schwierigkeiten gibt, dass die Menschen sich dann zusammenfinden. Das ist der Grund, warum wir hier und auch an verschiedenen anderen Kärnten immer wieder empfehlen, mit CB-Funk zu arbeiten. CB-Funk oder so mit Handys, diese Handbraken, die man machen kann, die sind da hervorragend, um auch, wenn diese ganzen Dinge auszufallen, mit einem einfachen Akku von A nach B zu funken.
Ich möchte auch noch etwas erwähnen. Wir wissen ja nicht ganz genau, ob es nicht auch irgendwann einen flächendeckenden Cyberangriff, einen Cyberpolygon geben könnte, wie es ja Klaus Schwab vom WEF vorausgesagt hat. Und er dann davon spricht, dass die Pandemie dann dagegen sozusagen ein Nachmittagsspaziergang gewesen sein wird. Denn das wird sozusagen alles auf den Kopf stellen. Es kann schon sein, dass so etwas mal kommt, weswegen wir auch immer wieder euch empfohlen haben, eure wichtigsten Dokumente auszudrucken und sie einfach haptisch in einer Mappe zu haben, auch eure Papiere alle nicht nur abgespeichert, sondern für euch zu haben. Sollte zum Beispiel mal was bei Telegram sein, ich glaube, Frau Faeser mag Telegram nicht besonders, weil hier doch noch weitgehende Freiheit zu herrschen scheint. Und wenn das mal aus irgendwelchen Gründen bei den einen oder anderen nicht funktioniert, bitte denkt immer daran, ihr findet unser Programm, unsere Podcasts, unsere Sprachnachrichten, aber eben auch jede andere Nachricht, die hier veröffentlicht wird, die findet ihr auch auf meiner Webseite evahermann.net. Dort wird das gesamte Telegram-Programm gespiegelt. Das heißt, alles, was hier passiert, könnt ihr dort auch finden. Ich dachte, es ist vielleicht nochmal an der Zeit. Ja. Und ihr solltet euch, auch wenn ihr interessiert seid, in den Newsletter anmelden und das Gleiche auch bei der Wissensmanufaktur.
Genau, das ist ein guter Hinweis nochmal, denn diese Spiegelung ist tatsächlich absolut zeitgleich. Also in dem Moment, wenn auf Telegram eine Veränderung durchgeführt wird, dann findet sie automatisch auch im Internetprogramm statt, umgekehrt übrigens genauso. Und aus diesem Grunde ist man auf allen Seiten zeitgleich vorhanden. Aber die zweite Frage ist, mit dieser Anmeldung für den Newsletter, es geht gar nicht darum, dass die Newsletter verschickt werden. Es kommen nur sehr, sehr selten mal Newsletter. Wir machen das auch ganz bewusst. Viele fragen und sagen, wir haben uns angemeldet und es kommt so wenig, wo ich dann immer sage, dafür sind sie auch gar nicht gedacht, sondern nur im Notfall machen wir diesen Newsletter. Aber wir haben damit notfalls die Adressen und wir garantieren und versprechen, dass wir diese Adressen niemals für irgendwelche werbetechnischen Dinge zur Verwendung geben würden oder nutzen würden in keiner Form. Aber dass, wenn wir mal weg sein sollten, aus irgendwelchen Gründen abgeschaltet oder was auch immer, dass wir dann, wenn ihr das wollt und das symbolisiert ihr durch diese Newsletter-Anmeldung, dass wir euch dann anschreiben und sagen euch dann, da könnt ihr uns jetzt finden, falls ihr das dann wollt.
Ja, danke schön. Ich glaube, wir machen heute kein weiteres Thema. Möchtest du noch eins machen?
Ja, ich meine, ich weiß nicht, was jetzt noch käme.
Wir haben zum Beispiel gestern ein Video eingestellt aus der US-Redaktion. Da ist beispielsweise die Arzneimittelbehörde Amerikas musste einräumen, dass die Spritzen, die mRNA-Spritzen von Pfizer beispielsweise schwere Nebenwirkungen verursachen können. Und dazu ist dann auch gezeigt worden, der ehemalige Hollywood-Star Russell Brand, der mal aufgezeigt hat, wie die Argumentation für die sogenannten Impfungen gelaufen ist.
Ja, das war ein fantastisches Video oder ist ein fantastisches. Ich kann es euch nur empfehlen, euch anzusehen, einfach auch, weil es ein Stück weit lustig ist. Ich musste wirklich lachen, wie dann die gesamten Politiker und die gesamten Pharmavertreter, das ist ja ziemlich das Gleiche, die unterscheiden sich ja nicht mehr, die Pharmareferenten und die Staatspräsidenten. Und dann haben sie gesagt, die Garantie, dass dieses Vakzin gilt und richtig ist und funktioniert, und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. 100% sicher. Und 100% wirkt das. Und dann waren es 99, dann waren es 98, 97. Und das ging dann so stückweise runter über die Monate. Und es wurde unterlegt immer wieder mit Schlagzeilen aus den Zeitungen, bis es dann irgendwann bei 35% angekommen ist. Und da wurde immer noch gesagt, da ist die Überlebenswahrscheinlichkeit immer noch größer als bei einem Flugzeugabsturz. Also es ist so auch witzig in sich kommentiert worden. Das kann man sich einfach mal tun, ein sehr ernstes Thema, und unsere US-Redaktion hat das wirklich ganz toll hinbekommen. Vielen Dank da an die Kollegen nochmal, das auch mal so ein bisschen locker darzustellen.
Ihr Lieben, es ist Weihnachten und wir verabschieden uns jetzt in unseren Weihnachtsurlaub. Wir sind natürlich mit euch verbunden, das ist ganz klar. Wir denken viel an euch. Ihr hört zwischendurch von uns, aber was wir vor allem möchten, ist, dass ihr friedliche Weihnachten feiern könnt im Kreise eurer Lieben, eurer Familien. Bitte habt Spaß, lacht viel. Der Teufel hasst das Lachen. Ich glaube, er würde selber sehr schlechte Laune bekommen, wenn ihr lacht. Und Andreas, ich würde dich auch noch um ein paar abschließende Weihnachtsworte bitten.
Also ich würde ein abschließendes Weihnachtswort gern in Form eines Gebetes von Rudolf Steiner nochmal machen, was ich schon mal gemacht habe. Und das passt sehr gut jetzt auch zu diesem Morgen und auch zu diesem Beginn des Tages von diesen 21 Tagen Durststrecke, die jetzt vor uns liegen, nämlich unser Urlaub. Ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, in der die Sterne funkeln, in der die Steine lagern, die Pflanzen lebend wachsen, die Tiere fühlend leben, in der der Mensch beseelt dem Geiste Wohnung gibt. Ich schaue in die Seele, die mir im Innern lebt. Der Gottesgeist, er webt im Sonn- und Seelenlichte, im Weltenraum da draußen und in Seelentiefen drinnen. Zu dir, o Gottesgeist, will ich bittend mich wenden, dass Kraft und Segen mir zum Lernen und zur Arbeit in meinem Innern wachse.
Frohe Weihnachten oder wie man hier sagen würde, Merry Christmas.
Merry Christmas.